Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Der amerikanische Kinderfernsehkanal Nickelodeon war in den 90er und Nullerjahren sagenhaft erfolgreich. Manche Eltern erinnern sich so.
In the early 90s, Nickelodeon was kid everything. And you better hope that your house had cable.
Wasn't there to educate you. We were there to have fun, to get slime, to be entertained.
Ja, die Party ist vorbei. Als der Chefproduzent des Kindersenders vor 6 Jahren seinen Hut nehmen musste, da wurde lange spekuliert, dass ihm seine Wutanfälle auf die Füße gefallen wären. Eine neue investigative Doku-Serie legt jetzt nahe, dass es damals um weit mehr ging, sogar von sexuellen Übergriffen und von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen ist da die Rede. Quiet on Set heißt die investigative Doku-Serie. Wir stellen sie Ihnen gleich vor. Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, so ist der Name einer Doku-Serie, die gerade in den USA läuft und die dem Kindersender Nickelodeon schwere Vorwürfe macht. Von mutmaßlichem Missbrauch am Set ist dort sogar die Rede. Es geht vor allem um die 90er und die Nullerjahre. In der Doku erzählen einige der damaligen Kinderstars und ihre Angehörigen, in was für einer toxischen Atmosphäre sie damals vor der Kamera standen. Meine Kollegin Melda Ossoy ist mit Nickelodeon und seinen Serien aufgewachsen und hat sich nun die Serie, aber auch die Debatte darum genauer angeschaut. Hallo Melda.
Hallo.
Ja, du musst uns nochmal mit zurücknehmen. Über was für Serien reden wir da?
Also wir reden über Serien, die von Dan Schneider für Nickelodeon produziert wurden. Dan Schneider war früher selbst mal ein Schauspieler bei einer Kinderserie und einige Jahre später hat sich dann eben Nickelodeon bei ihm gemeldet. 1994 war das, als Dan Schneider anfing, für Nickelodeon zu schreiben.
Und gegen ihn richten sich jetzt vor allem die Vorwürfe?
Genau, gegen ihn richten sich die meisten Vorwürfe, vor allem die am Set stattfanden, aber auch gegen andere Mitarbeitende, die dabei waren. Ich habe selbst viele von diesen Serien geschaut, die er produziert hat, darunter Zoey 101, iCarly und Sam & Cat. Und man muss die Serien sich so vorstellen wie Sitcoms, die den Alltag von Teenagern zeigen. Für mich sah das immer total cool und aufregend aus, weil als ich jung war, wollte ich selbst Sängerin oder Schauspielerin werden, wie eben viele von diesen Nickelodeon-Stars. Und ich dachte natürlich, die leben das Traumleben. Und heute, ja, fallen mir immer mehr Szenen auf, die irgendwie komisch sind, die ich nicht hinterfragt habe. Also besonders auffällig sind die ganzen sexuellen Anspielungen. Aber es fällt auch sehr auf, wie viele Fußszenen es einfach gibt in diesen ganzen Serien, die Dan Schneider produziert hat.
Hast du mal ein Beispiel?
Eine Szene von iCarly, da liegt die Teenagerin Miranda Cosgrove im Schaumbad und steckt ihren Zeh die ganze Zeit in den Wasserhahn. Und das hört sich dann so an.
In, out, duh, in, out, in,
out. Oha, also das klingt jetzt mindestens zweideutig. Was für eine krasse Szene.
Ja, und ich finde es auch krass, wie viele Szenen es gab, in denen nackte Füße zu sehen waren. Also es wurde ja überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht. Sogar Fans wurden 2013 auf Twitter dazu animiert, eigene Fußbilder zu teilen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Und das Nickelodeon-Zeichen damals war auch ein Fuß.
Oha. Oh Mann, also jetzt gut, Fußfetisch, ich hätte jetzt fast gesagt, schräg, aber nicht justiziabel. Aber was wird denn Dan Schneider noch wirklich vorgeworfen?
Also die Doku versammelt vor allem Interviews mit Leuten, die mit Dan Schneider zusammengearbeitet haben. SchauspielerInnen berichten über seltsame Kostüme, die sie tragen mussten, sowie Schulterpolster, die Penissen ähnelten oder einem Fötuskostüm. Auch AutorInnen kommen zu Wort und sie berichten von ungerechten Arbeitsbedingungen, von schlechter Bezahlung und Massagen, die Dan Schneider vor allem von seinen Kinderstars verlangt hat. Schneider habe anscheinend auch Pornos am Set geschaut und sei ab und an verletzend und teilweise aggressiv zu seinen Mitarbeitenden gewesen. Einer Schauspielerin wurde zum Beispiel gesagt, sie müsse auf ihr Gewicht achten, weil es schon einen dicken Charakter gebe. Und ja, die Vorwürfe gehen eben auch in Richtung Missbrauch. Schneider hat damals Amanda Bynes mit 10 Jahren entdeckt und diese hat dann mit 13 Jahren ihre eigene Show bekommen. In dieser gibt es eine Szene, wo Amanda im Badeanzug in einem Whirlpool sitzt mit Dan Schneider, der normales Outfit trägt. Und die beiden hatten generell ein sehr inniges Verhältnis zueinander. Also Amanda Bynes hat sich damals nicht gut mit ihren Eltern verstanden, ist dann von zu Hause abgehauen und zu Dan Schneider gerannt, was ja auch irgendwie erstmal komisch ist. Und es gibt auch sehr viele Videos, auf denen man sieht, wie oft die sich eigentlich umarmt haben und wie er für sie eine Vaterfigur verkörperte. Dieser ganze Fall wurde dann vor Gericht nochmal behandelt und später kam es dann zu dem Entschluss, dass Amanda Bynes nicht mehr mit Dan Schneider zusammenarbeiten darf.
Okay, das ist also diese Person Dan Schneider und die Vorwürfe, die sich um ihn ranken. Was erfahren wir denn sonst noch über die, wie es ja heißt, dunkle Seite des Kinderfernsehens?
Es geht schon auch um Arbeitsbedingungen und Sexismus. Also Frauen mussten grundsätzlich länger arbeiten als ihre männlichen Mitarbeiter und bekamen weniger Gehalt. Sie mussten auch oft auch am Wochenende arbeiten und durften sich nicht frei nehmen. Und falls ja, wurden sie eben gekündigt. Es gibt aber auch andere Leute, abgesehen von Dan Schneider, die am Set in den Fokus geraten sind. Zum Beispiel hat sich der Schauspieler von Drake and Josh, also der, der Drake gespielt hat, jetzt das erste Mal öffentlich in dieser Doku zu seinem sexuellen Missbrauch geäußert. Seine Eltern hatten damals schon ein komisches Gefühl bei dem Sprachcoach, um dem es ging, aber haben ihn dann doch irgendwann erlaubt, bei ihm zu übernachten. Und dort ist es eben dann passiert und der damals 15-jährige Drake wurde von dem Sprachcoach vergewaltigt und das ging dann später auch vor Gericht. In einem anderen Fall sollen auch Nacktbilder an Kinder verschickt worden sein. Und man fand CDs mit Kinderpornos, Bildern und Plastiktüten mit Unterhosen von Mädchen.
Ja, das sind schon wirklich sehr gewichtige Vorwürfe, die da ja jetzt offenbar auch zum ersten Mal so gesammelt und veröffentlicht worden sind. Was sagen denn jetzt die Verantwortlichen? Was sagt der Sender Nickelodeon selbst dazu?
Also Nickelodeon hält sich bisher sehr bedeckt dazu. Man wolle jetzt Jahrzehnte zurückliegende Anschuldigungen weder bestätigen noch dementieren, sagen sie. Und Dan Schneider selbst, ja, er bereut einige Verhaltensweisen. Er entschuldigt sich zum Beispiel in einem Video für seine unangemessenen Bitten um Massagen und stimmt auch zu, dass einige Witze in seinen älteren Shows für zukünftige Ausstrahlungen herausgeschnitten werden sollten. Private Entschuldigungen für ehemalige Kinderstars oder Mitarbeitende gab es allerdings nicht.
Und Melda, wir haben gerade gehört, du bist ja wirklich aufgewachsen mit diesen Serien. Dir haben diese Serien viel bedeutet. Wenn du jetzt diese Doku siehst und von diesen Nachrichten hörst, wie ändert das dein Gefühl auch diesen Serien gegenüber?
Also gerade wenn man jetzt weiß, wie es hinter den Kulissen aussah, ist man nicht mehr neidisch auf die Karriere von den Kindern, sage ich mal, sondern es tut einem total leid, wie abhängig die Leute waren und sich nicht getraut haben, etwas zu sagen, weil, das muss man auch dazu sagen, die meisten ihre Familien mit ihren Jobs finanziert haben. Und für mich ist es heutzutage total komisch, diese Serien nochmal zu schauen. Also ich kann für mich ganz klar sagen, ich werde die Serien nicht nochmal so schauen können, wie ich sie damals geschaut habe.
Sagt unsere Kollegin Melda Ossoy über die Doku-Serie Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV über die 90er und Nullerjahre bei Nickelodeon. In Deutschland ist die Serie ab 26. April auf Discovery Plus zu sehen. 7 Jahre ist es jetzt her, dass der letzte Fuck You Goethe-Teil in den Kinos zu sehen war. In insgesamt 3 Filmen hat Elias Mbarek den kleinen Kriminellen Zeki Müller gespielt, der als Lehrer getarnt an einer Gesamtschule arbeitet und seine chaotische Klasse in den Griff bekommen muss. Die Show gestohlen hat ihm damals allerdings die hier.
Deine Schülerin weint.
Chantal!
Ja?
Heul leise!
Das ist nicht pädagogisch wertvoll, was du hier ablieferst.
Jella Hase als Schülerin, Chantal Ackermann, ihr Berufswunsch, Influencerin, ihre Interessen, Boys und Social Media. Chantal wurde zu einer der Kultfiguren des deutschen Kinos. Jetzt hat diese Figur ihren ganz eigenen Film bekommen. Chantal im Märchenland heißt er. Und mein Kollege, der Filmkritiker Kais Harabi, hat ihn sich angesehen. Hallo Kais.
Hallo Gisa.
Ja, die Kritiken für den letzten Teil von Fuck You Goethe, die fielen größtenteils vernichtend aus. Wie ist denn dieses Spin-off jetzt geworden?
Überraschenderweise eine richtig unterhaltsame Komödie. Es geht um Chantal und ihre beste Freundin Zeynep, die kennt man auch aus den Fuck You Goethe-Filmen. Die haben auch Jahre nach ihrem Schulabschluss immer noch keinen Ausbildungsplatz gefunden, hängen immer noch im selben Jugendzentrum rum. Und Chantal versucht sich als Influencerin mit Beauty-Hacks, hat aber leider so ungefähr 0 FollowerInnen. Und eines Tages stoßen die beiden auf einem Flohmarkt auf einen magischen Spiegel, der sie dann ins Märchenland transportiert. Und dort ist Chantal dann eine Prinzessin, die eigentlich in einen 100-jährigen Schlaf fallen soll. Aber wer Chantal kennt, der weiß, sie hat da natürlich überhaupt keinen Bock drauf und schreibt sich kurzerhand ihr eigenes Märchen. Und wir können ja mal ganz kurz reinhören, wie das dann klingt.
Was geht ab, Boy?
Wieso seid ihr wach?
Bäh, mit dir krieg ich richtig Likes.
Ihr sprecht eine fremde Sprache, meine Prinzessin. Ist es der Schlaf, in dem ihr wandelt?
Sprich gar der hexische Fluch aus!
Hey! Solange ich die Prinzessin bin, hört das Gekrapsche auf!
Es hieß, die Schönheit sei in 100-jährigem Schlafe gefangen!
Schlimmer! Niemand anderer als der bärenwürgende Bechtold betritt die Szene.
Du nicht!
Bereit, die Prinzessin zu befreien! Euer Temperament ist wie ein Feuer, das nur ein Kuss zu löschen vermag!
Erstmal stellt man sich vor, wenn man schon keine DM schickt!
Also, Kais, ganz ehrlich, das klingt jetzt für meine Öhrchen erstmal so ein bisschen nach, ja, Social Media trifft steinalte Märchensprache. Funktioniert das so, diese Märchenparodie?
Ich glaube, ich würde es tatsächlich eher als Barbie trifft Shrek bezeichnen, okay. So vom Humor her. Uh-huh. Der Film ist weniger eine Märchenparodie als so eine rotzige Aneignung dieser Märchenstoffe und vor allem auch ein Frontalangriff auf Märchen als patriarchale Erzählungen, in denen Frauen entweder so liebe Prinzessin oder böse Hexe sein müssen und Männer dann halt König, Ritter oder Prinz sein müssen und natürlich am Ende auch immer mit der Prinzessin zusammenkommen müssen. Und wie Chantal und ihre beste Freundin Zeynep da mit ja sozusagen Ghetto-Charme böse Hexen verprügeln und das Märchenland dann am Ende von der Tyrannei des Königs befreien, das macht schon total Spaß und das erinnert auch an vielen Stellen an das, was Fuck You Goethe immer so unterhaltsam gemacht hat. Weil es einfach Figuren sind, die das aussprechen und das machen, was man selber in solchen Situationen eigentlich gerne machen würde. Also der Lehrer, der seine Kinder eigentlich überhaupt nicht nett findet, sondern sie dann halt mit der Paintballkanone beschießt, wenn sie Quatsch machen. Mhm. Oder eben Chantal, die böse Hexe verprügelt, statt sich vor ihr zu fürchten und zu flüchten.
Du hast gerade so schön gesagt, Barbie trifft Shrek, aber der Trailer, der verspricht ja durchaus auch so ein bisschen so einen, sagen wir mal, feministischen Überbau. Löst der Film das ein?
Ja, er macht es nicht ganz so charmant wie Barbie, würde ich sagen. Chantal entdeckt halt in dem Film, dass es eigentlich immer die Prinzessinnen sind, die Abenteuer bestehen, also die zum Beispiel das Schwert Excalibur aus dem Stein ziehen oder den Drachen zur Strecke bringen. Und der böse König, der lässt diese Geschichten aber immer mithilfe einer magischen Feder umschreiben, sodass die Männer die Helden sind. Und das spielt natürlich einerseits auf die Historie an, in der ja oft auch die Leistungen von Frauen Männern zugeschrieben wurden oder ganz unter den Tisch gefallen sind. Und andererseits spielt es eben auch darauf an, dass es wenig wirkliche Vorbilder für Mädchen gibt, die nicht Prinzessinnen sind, die gerettet werden müssen. Und dann bringt eben ironischerweise der Film Chantal als so eine Superheldin-Prinzessin-Mischfigur in Stellung.
Was ja auch insofern nicht ganz uninteressant ist, weil Chantal ja im Grunde auch so eine, ja, fleischgewordene, benachteiligte Jugendliche ist, ne?
Ja, also in dem Film und vor allem in dieser Figur schwang ja schon immer so ein bisschen der deutsche Klassismus mit, obwohl der Name Chantal Ackermann ja auch eine Anspielung auf diese berühmte Arthouse-Regisseurin Chantal Ackermann ist. Aber die Chantal aus Fuck You Goethe war irgendwie immer so das Assi-Girl, das keinen geraden Satz auf Deutsch rausbringt und eigentlich auch immer so die Lachnummer der Filme. Und Chantal im Märchenland fängt auch so an, es gibt dann so eine Beauty-Hack-Szene mit Alleskleber, die irgendwie echt auch ein bisschen doof ist. Aber am Ende sind es halt eben auch die Charaktereigenschaften von Chantal, also vor allem ihre Respektlosigkeit vor Autoritäten, die sie zu einer Heldin machen. Und im Vergleich zu anderen Märchenprinzessinnen ist sie auch einfach ganz schön emanzipiert. Also diese klassistische Anlage der Figur, die lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber ich finde, der Film begegnet ihr dann gar nicht so zynisch, wie man das am Anfang vielleicht vermuten mag.
Okay, aber du würdest sagen, wirklich unterm Strich so ein feministisches Statement?
Ja, er will es auf jeden Fall sein. Beim Happy End finde ich das die größte Schwachstelle des Films, weil er da haargenau ausbuchstabiert, was der Film eigentlich möchte, so dass es um Gleichberechtigung gehen soll und jeder soll lieben, wen er möchte und so. Ich musste beim Schauen an die Debatte darüber denken, ob so unverwundbare Charaktere überhaupt feministisch sein können oder ob wahrer Feminismus weiblichen Figuren eigentlich auch so eine Verletzlichkeit zugestehen müsste. Und das kann man hier tatsächlich kritisieren. Chantal ist hier schon sehr die unverwundbare Heldin. Sie hat so einen kleinen Moment der Schwäche, aber wenn man an der falschen Stelle blinzelt, dann ist der auch schon wieder weg. Und durch dieses Märchenparodie-Setting wird sie aber dann eben auch zu so einer Art Superheldin. Und so Superheldinnen-Figuren, finde ich, die braucht es auch für Mädchen und Frauen. Siehe Wonder Woman zum Beispiel.
Also wir fassen zusammen, du bist jetzt wirklich ein bisschen zu so einem Chantal im Märchenland-Fanboy geworden.
Total, ich hatte eine richtig gute Zeit im Kino. Ich kann auch die lustige Geschichte erzählen. Ich saß mit 5 anderen Kollegen, männliche Kollegen tatsächlich, im Kino bei der Pressevorführung und ich war der Einzige, der laut gelacht hat. Also ich kann es sehr empfehlen, es ist ein sehr guter Unterhaltungsfilm. Man kann sich einfach ein paar Freunde schnappen, vielleicht noch ein Piccolo und dann ins Kino gehen und eine gute Zeit haben.
Sagt unser Kritiker Kaiser Habi über den Film Chantal im Märchenland, das Spin-off zur Fuck You Goethe-Reihe mit Jella Hase, läuft seit heute in den Kinos. Über das Thema Restitution wird gerade viel diskutiert. Wer müsste an wen welche einst geraubten Objekte zurückgeben? Worüber vergleichsweise selten geredet wird, das sind die Objekte selbst, die dabei zurückgegeben werden sollen. Das Projekt Talking Objects will genau das ändern. Es ist zwischen Deutschland und dem Senegal angesiedelt. Und zwar wurde in der senegalesischen Hauptstadt Dakar mit Hilfe mehrerer Workshops eine Ausstellung entwickelt, die jetzt im Berliner Ausstellungshaus Kindle zu sehen ist. Was genau dort gezeigt wird und was diese Talking Objects zu erzählen haben, das bespreche ich jetzt mit Maren Kupka. Sie ist Teil des kuratorischen Teams des Talking Objects Lab und jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Warum ist es sinnvoll, die Geschichte vom Objekt her zu denken?
Es ist für uns in erster Linie eine sehr gute Möglichkeit, Wissenssysteme zu hinterfragen, denn wenn wir uns dem Objekt unmittelbar nähern, greift unser gelerntes Wissen dann überhaupt noch? Das kann man sich natürlich fragen. Und das vorhandene, geschriebene Wissen, was wir über Objekte haben, was in dem Fall vielleicht ein ethnologisches Wissen ist, dieses vorhandene, geschriebene Wissen über die Objekte ist ja nicht falsch. Das Falschsein, das gibt's bei uns in unserer Auseinandersetzung auch gar nicht, sondern das stellt eher nur eine Erzählung da, eine Geschichte da, die vielleicht auch manchmal mehr über den oder die Erzählende sagt und auch über die Zeit, in der diese Erzählung entstanden ist. Und das zu wissen und auch anzuerkennen, öffnet den Raum für andere Erzählungen und andere Annäherungen an das Objekt. Denn das Objekt kann vieles, aber es kann uns auch dabei helfen, offen für ein, es könnte auch ganz anders gewesen sein, zu bleiben.
Jetzt hat mich das Prinzip so ein bisschen an den diesjährigen Gewinnerfilm der Berlinale, Dahomey, der französisch-senegalesischen Regisseurin Mati Diop erinnert. Die hat geraubte Statuen auf ihrer Reise von Paris zurück nach Dahomey, also ins einzige Benin, begleitet. Und sie gibt diesen großen Holzfiguren ja buchstäblich so eine menschliche Stimme. Das ist kolossal sinnlich. Ist das Prinzip ihrer Ausstellung ein bisschen ähnlich?
Ja, es ist ähnlich, wobei jetzt in dieser Ausstellung, die im Kindle zu sehen ist, Reimaginer le passé, es gar nicht so sehr um die Objekte an sich geht. Also die Ausstellung ist eingebettet in das viel größere Talking Objects Projekt, in dem wir uns durchaus mit Objekten befassen. Aber bei Reimaginer le passé geht es auch vielmehr darum, diese Wissenskategorien, also das, wie wir uns auch Objekten nähern, zu hinterfragen und auch genauer zu beleuchten. Und die Exponate, die jetzt im Kindle zu sehen sind, drehen sich eben, bewegen sich alle in diesem Kontext. Wir haben zum Beispiel eine Arbeit von Mansour Cis Kanakassi, der sich mit dem Konzept der sogenannten De-Berlinisation befasst, also der eben nicht von einer Dekolonisierung spricht, sondern eben schaut, dass es die Berlin-Konferenz gegeben hat, 1884-85, bei der unter den europäischen Großmächten der afrikanische Kontinent in 54 Staatsgebiete aufgeteilt wurde, die dann wiederum unter den europäischen Großmächten aufgeteilt wurden. Und das natürlich etwas mit den Kulturen, mit den Menschen, mit den Regionen vor Ort gemacht hat und eben zu so Trennungen geführt hat. Und er meint eben, dass wir jetzt uns gar nicht dekolonisieren müssten, sondern es eher darum gehen müsste, dieses Berlin, das, was damals in Berlin passiert ist, diese Trennung aufzuheben.
Diese Ausstellung ist ja jetzt das Ergebnis eines Workshops, der in Dakar stattgefunden hat. Vielleicht können Sie uns doch mal ganz kurz schildern, wie dieser Workshop ausgesehen hat und welche Künstlerinnen und Künstler jetzt mitgearbeitet haben, was man in der Ausstellung dann praktisch zu sehen bekommt.
Der Workshop in Dakar, der im Mai 23 stattfand, hatte von Beginn an das Ziel, dass einmal eine Ausstellung entstehen soll, die dann in Dakar im Musée Théodore Monod zu sehen sein sollte und auch dann im Kindl in Berlin. Und wir haben dort dann quasi die KünstlerInnen eingeladen und haben diese aber in Verbindung gebracht mit DenkerInnen, deren Ansätze wir auch wichtig und spannend fanden. Es haben sich Gruppen gebildet bei diesem Workshop. Die haben unterschiedliche Aufgaben bekommen, mussten dort Themen besprechen und auch in der Gruppe vorstellen. Und wir haben dort sehr viel Zeit miteinander verbracht, sehr viel diskutiert. Wir haben auch gegessen. Es gab Musik, es gab Performances. Wir haben dort in einem Kulturzentrum, dem Keno Lab in Dakar gearbeitet, die sich auch immer vor Ort sehr mit Kultur in der Bevölkerung auseinandersetzen und eben versuchen auch, die Menschen für ihre eigene Geschichte zu interessieren, sie auch in diese ganzen Reaneignungsprozesse quasi zu integrieren. Mhm. Und das Ziel war, die Ausstellung gemeinsam zu erarbeiten. Und wir wussten als kuratorisches Team, also Isabel Rabe, ich aus Deutschland, Ibo Diop, freier Kurator, Senegalese in Berlin lebend und Malik Ndiaye, der Direktor des Musée Théodore Monod in Dakar. Wir wussten zu Beginn noch gar nicht, was am Ende die Ausstellung genau sein würde, sondern es war tatsächlich die Idee, gemeinsam mit den KünstlerInnen, mit den DenkerInnen, die Inhalte der Ausstellung und auch die Exponate zu erarbeiten. Insofern ist die Ausstellung auch eher zu verstehen als ein Zwischenstopp innerhalb einer Reise oder eines Prozesses, auf den wir uns gemeinsam eingelassen haben.
Und diese Ausstellung gab es aber bereits in Dakar zu sehen, richtig?
Genau, Ende November hat dann die Ausstellung in Dakar eröffnet und ist jetzt quasi nach Berlin gewandert und hat sich in dem Prozess auch ein bisschen verändert, weil wir eben Arbeiten hatten, die auch sehr spezifisch mit dem Ort gearbeitet haben. Elsa Ambala hat beispielsweise eine Soundinstallation für Dakar entwickelt, die auf diese Art und Weise in Berlin nicht funktioniert hätte und hat sie quasi in eine Live-Performance umgearbeitet, die sie im Juli halten wird. Also das ist quasi so vielleicht eine der größeren Veränderungen. Dann gab es tatsächlich ganz pragmatische Veränderungen, dass Ibrahima Thiam in seiner Arbeit mit Baobab-Pflanzen gearbeitet hat, die irgendwie schön saftig grün waren in Dakar, hier leider nicht. Deswegen musste es da nochmal so örtliche Anpassungen geben. Nathalie Anguissou-Mbabikoro ist mit einer sehr komplexen Arbeit vertreten, die ein laufendes Heilungsritual darstellt, um die Geschichte der schwarzen Deutschen Andrea Mangabell, die in die kamerunische Königsfamilie Mangabell einheiratete und bis zu ihrem Tod 1985 für die Klärung der Ermordung ihres Sohnes kämpfte. Und das ist so ein ganzer Heilungsprozess, den man sich da ansehen kann, durch den auch die Künstlerin immer wieder durchgeht und sich dadurch natürlich mit diesem Prozess auch die Arbeit immer wieder verändert.
Reimaginer le passé, die in Dakar entwickelte Gruppenausstellung, ist Teil des Talking Objects Lab. Und diese Ausstellung ist zu sehen noch bis zum 28. Juli im Maschinenhaus der Kindl Brauerei in Berlin-Neukölln. Marit Kupka ist Teil des kuratorischen Teams. Tausend Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wir haben unseren Soundjäger und Sammler Paul Paulun mal wieder losgeschickt und hier sein Fang. Fundstück.
Als Mauri Antero Numminen in den späten 60ern mit quietschender Stimme im Fernsehen seine Franz-Schubert-Lieder präsentierte, liefen die Telefonleitungen vor lauter Beschwerdeanrufen heiß. Dabei hatte der Künstler die finnische Öffentlichkeit in den Jahren zuvor schon mehrfach schockiert, etwa mit einem Liedtext, der komplett aus einem Sexratgeber stammte oder einem gerülpsten Musikstück. 1966 hatte sich Numminen Ludwig Wittgensteins im Ersten Weltkrieg entstandenes Hauptwerk vorgenommen, den Tractatus Logico-Philosophicus. Dessen siebter und letzter Abschnitt besteht lediglich aus einem prägnanten und viel zitierten Satz.
sprechen kann. Darüber muss man schweigen.
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Finnische Künstler Emma Numinen vertont Wittgenstein. Remakes und neue Interpretationen sind schwer hip. Man kann das gerade im Kino nachverfolgen, wo der zweite Teil von Dune läuft. Einem Buch, das zuvor schon zweimal verfilmt wurde. Und auch im Computerspielbereich ist das Wiederbeleben alter Erfolge eine Tradition. Aktuellster Beitrag Outcast. Das war 1999 ein sehr erfolgreiches Spiel. Und es gilt als eines der ersten sogenannten 3D-Open-World-Spiele. Also ein Spiel, in dem man sich im dreidimensionalen Raum frei bewegen kann, statt vorgefertigte Level abzulaufen. Open World ist mittlerweile sogar eine eigene Kategorie mit erfolgreichen Blockbustern wie Assassin's Creed oder Horizon. Kann es da funktionieren, den Oldtimer nochmal abzustauben und dafür einen zweiten Teil aufzulegen? Mit Outcast A New Beginning versucht der belgische Entwickler Appeal genau das. Ob es funktioniert hat, hat Markus Richter recherchiert.
Wo bin ich? Ich kann nichts spüren.
Ich spüre schon was, nämlich eindeutige 90er-Jahre-Vibes. Der Hauptcharakter ist heute wie damals ein Ex-Elite-Soldat, der gute alte weiße bärtige Krach-Bumm-Macher, der eben in den 90ern der klassische Hauptheld war.
Ich bin Cutter Slade.
Die Stimme kommt mir auch bekannt vor und passt tatsächlich zum Jahrtausendwechsel. Das ist Thorsten Münchow, die Synchronstimme von Brandon Fraser, der damals mit Actionfilmen wie Die Mumie oder G.I. Joe bekannt wurde.
Ich denke nicht zu lange über Dinge nach. Ich bin eher ein Action-Typ.
Deshalb brauchen dich die Talana Ulukai.
Auch die Geschichte wirkt wie aus der Vergangenheit reimportiert. Die Talana sind eine Alien-Rasse in einer Paralleldimension, die sich gegen menschliche Invasoren wehren muss. Dabei werden die Talana und ihre Lebensweise als lupenreiner Ethno-Kitsch erzählt, ein indigenes Volk, das im Einklang mit der Natur lebt und sich nicht wehren kann.
Emea ist friedlich. Wir verkaufen Früchte, sonst nichts.
Pass auf, Hatsu. Die Yords haben mich nicht grundlos hergeschickt. Wenn du es zulässt, helfe ich euch.
Es ist also der weiße Mann, der den Eingeborenen vor den anderen weißen Männern hilft. Wie sollte es anders sein? Es gibt für diese Art von Geschichte schon einen eigenen Begriff, den White Savior Complex, also die Geschichte vom weißen Retter. Und wie die ausgeht und sich erzählt, naja, das ist schon auch irgendwie ganz klar. Ich bin also nach einer halben Stunde Spiel eine Mischung aus genervt und angeödet. Der Klassiker hätte es wahrlich verdient, dass man nicht nur die Technik auf das aktuelle Niveau anhebt, sondern auch die Geschichte. Der übrigens gar nicht so einfach zu folgen ist, weil sich das Spiel sehr darin gefällt, die Dialoge mit Wörtern der ausgedachten Talana-Sprache zu spicken.
Ich habe den Ruf der Almayel vernommen. Du überlebst vielleicht, doch ein Schamas würde sicher umgekehrt werden.
Aber sei's drum. Es hilft ja alles nichts, die Welt muss gerettet werden. Ich mache mich also auf den Weg, erkunde die ersten Orte, bekämpfe die ersten Gegner, entdecke neue Gegenden und stelle auf einmal fest, das macht schon irgendwie auch Spaß. Und ich frage mich, wie ist das denn jetzt passiert? Und entdecke, einer der Hauptgründe ist der Raketenrucksack.
Wuhu! Das ist ja wie im Freizeitpark.
Die eine Sache, die sich Outcast nämlich von aktuellen Titeln gut abgeschaut hat, ist Vertikalität. Man bekommt recht früh im Spiel die Möglichkeit, mit einem Raketenrucksack in die Höhe zu steigen. Und damit hat man wirklich perfekte Bewegungsfreiheit. Und es ist auch spannend, das Spiel nach oben zu erkunden. Sei es riesige Urwaldbäume zu erklimmen, gigantische Ruinengebäude zu erkunden oder durch ein weiteres Gimmick später auch von Berggipfeln zu springen und über die Welt zu gleiten.
Ah,
Das gefällt mir.
Und zwar auch deswegen, weil die Welt von Outcast sehr abwechslungsreich ist. Dichter Dschungel, Wüsten, Gebirge, Strand, Reisterrassen, Städte und Siedlungen. Die Welt begnügt sich nicht mit einer Art von Landschaft, sondern bietet eine Weltreise, die sich in wenigen Minuten durchführen lässt. Motiviert wird mein Entdeckerdrang auch durch verschiedene Aufträge, die nach und nach immer weitere Teile der Welt freischalten.
Sie werden dir sagen, wie du ihnen helfen kannst.
Ja, wie man auf Alien-Welten Freunde findet. Ich versuche mein Glück hier und an anderen Orten, an denen ich vorbeikomme.
Das sollte ja kein Problem sein, jetzt da du unsere Sprache fließend beherrschst.
Und so wie es Cutter Slade in der Geschichte ergeht, scheint es auch mir zu gehen. Ich freunde mich sozusagen mit der Sprache des Spiels an. Die Welt fühlt sich organisch an. Trotz des fragwürdigen Settings fange ich an, die einzelnen Charaktere zu mögen. Und neben dem Entdecken wird natürlich auch viel gekämpft. Aber auch das ist unterhaltsam, weil die Herausforderung so ausbalanciert ist, dass es immer spannend bleibt, aber schaffbar ist. Da kann ich selbst darüber hinwegsehen, dass große Teile der Erzählung auch später im Spiel doch noch sehr bemüht wirken. Oder anders gesagt, das neue Outcast wird kein Klassiker, aber kann trotzdem für viele Stunden vergnügliche Actionunterhaltung sorgen.
Sagt unser Spieleexperte Markus Richter. Und falls Sie jetzt auch Lust auf diesen unterhaltsamen Nichtklassiker bekommen haben, Outcast: A New Beginning ist für Xbox, PlayStation und Windows PC erschienen und kostet rund 60 €.